Moin und herzlich willkommen zu unserer 26. Folge von Lehrreiche Hochschulinnovation. In unserem Podcast geht es ja darum, wie und warum das Neue in die Hochschullandschaft kommt, beziehungsweise eben auch nicht. Wir, das sind Ronny Röwert und ich, Franz Vergöhl. In unserer heutigen Folge werfen wir einen Blick über die Nordsee und fragen uns, was können wir von Großbritannien lernen? Ich konnte spontan zwar selbst nicht mit ins Flugzeug steigen, aber Ronny und ich waren Teil einer Delegationsreise, mit der wir Mitte Februar 2024 eine Woche nach London fliegen wollten oder geflogen sind. Im Auftrag des Hochschulforum Digitalisierung wollten wir vor Ort nach dem Stand der Digitalisierung und der Umsetzung des Students as Partners Ansatzes schauen. Um das Thema mit Leben zu füllen, haben wir O-Töne aus unserer Delegation von Nina Weimann-Sandig, Bonnie Brandenburger und Saskia Junge und von 5 Kolleginnen aus London mitgebracht. Doch bevor wir damit anfangen, moin Ronny, erstmal die Frage an dich, hat es in London viel geregnet und magst du einmal aus deiner Perspektive berichten, worum ging es bei dieser Delegationsreise?
Ja, moin, frisch wieder zurückgelandet und tatsächlich ist es so, für Februar in London erstaunlich wenig Regen. Das an sich wäre gar nicht so. Also das wäre erfreulich, aber es ist tatsächlich so, dass der Wetterbericht einem das nicht sagt. Also er ist extrem ungenau. Selbst wenn man Wetter online nimmt, man kann sich nicht drauf verlassen. Wenn man denkt, es wird regnen, dann scheint die Sonne und auch andersrum. Das hat ein bisschen gedauert, um sich dazu im wahrsten Sinne des Wortes zu akklimatisieren. Aber zum Glück gibt's ja die Doppeldeckerbusse in London, wo man schön oben sitzen kann und nicht vom Regen getroffen ist. Genau. Und aber nicht nur deswegen waren wir da, nicht nur um ein bisschen über die Meteorologie von England zu erfahren, sondern wir durften ja Teil eines Delegationsteams sein, das im Rahmen des Hochschulforums Digitalisierung ja nach England fahren durfte, nach London. Und da ist es so gewesen, dass wir ein bestimmtes Thema natürlich hatten. Wir sind ja nicht einfach so hingefahren, um das Hochschulsystem allgemein anzugucken. Das haben wir begleitend auch viel mehr noch erfahren, als wir wollten. Das ist quasi ein schöner Nebeneffekt, viel mal ein anderes Hochschulsystem zu blicken. Aber unser Schwerpunkt war, und das war auch die Initiative von der Professorin Nina Weimann-Sandig, die das maßgeblich auch initiiert hat, zu gucken, wie steht's denn eigentlich um die Partizipation und die partizipative Hochschulentwicklung in einem anderen Land, wo man vermeintlich sagt, die sind schon sehr, sehr weit. Und der Fokus ist eben auf studentische Partizipation gewesen und natürlich im Kontext von qualitätsorientierter Hochschullehre und auch natürlich damit die Frage digitaler und auch blended Hochschullehre. Und damit haben wir uns beschäftigt. Wir haben aber übergreifende Akteurinnen gefragt, zum Beispiel, die sich für ganz UK damit beschäftigen, wie Lehre gestaltet werden kann. Dazu kommen wir gleich. Das ist zum Beispiel JISC. Und wir waren aber auch an einzelnen Universitäten. Man muss dazu sagen, London ist quasi wirklich nicht wie Deutschland, Berlin, eine große Stadt, wo auch natürlich Bildungssystem eine Rolle spielt, sondern London ist das Zentrum. Also es ist nicht föderal organisiert, das heißt, die Londoner Universitäten sind womöglich vielleicht auch nicht repräsentativ. Es gibt dort auch eine Art Russell Group, das ist so eine Art Eliteverbund, selbsternannte Elite-Unis, gut 20 und überproportional viele der besuchten Universitäten, wir werden die gleich einzeln vorstellen, waren bei dieser Russell Group. Also es geht hier nicht um Repräsentativität, aber schon Einblick in Londoner Universitäten und wie sie damit umgehen, Studierende mitzunehmen. Und wir haben natürlich immer gleich auch erfahren, wie sie andere Zielgruppen mitnehmen. Studierende waren so der Aufhänger. Und das Konzept, was uns da auch hingeführt hat, das ist wirklich in UK maßgeblich entwickelt worden, ist Students as Partners. Aber wenn man darüber spricht, spricht man immer automatisch über Lehre, über Lernformate, über innovative Lehre, über digital gestützte Lehre. Und dazu kommen wir ja gleich noch.
Genau. Wir hatten ja im Vorfeld dieser Folge mal online in unserer Community gefragt, welche Fragen habt ihr denn? Was sollen wir denn berichten aus England? Und ich glaube, wir haben ein paar Sachen auch zugeschickt bekommen, aber sehr stellvertretend dafür haben wir ein paar Fragen von Oliver Janoschka bekommen, der ja auch vom Hochschulforum Digitalisierung ist. Und das war eine Steilvorlage eigentlich, wie wir diese Sendung, diese Podcast-Folge strukturieren wollen. Deswegen würde ich sagen, hören wir da einfach mal rein, was Oliver uns mit auf den Weg gegeben hat. Genau.
Moin, Ronny. Also, mich interessieren natürlich sehr, sehr viele Dinge von eurer Reise. Ich finde die Aufarbeitung in den Taskcards auch spannend. Mein Fokus naturgemäß jetzt vielleicht aus der Perspektive des Hochschulforums betrifft JISC. Wie würdest du sagen, würdet ihr sagen, ist diese Institution, die ja deutlich businessorientierter funktioniert, eigentlich spannend für unsere Auseinandersetzung hier in Deutschland? Welche Art von Unterstützung gibt es dort, die wir uns genauer angucken könnten? Welche Art der professionellen Aufarbeitung scheint euch da besonders aussichtsreich? Also auch wenn wir jetzt so an KI und Bildung und diesen ganzen offenen Fragen da drauf schauen, was habt ihr dort unter Umständen an Strukturen kennengelernt, wo ihr sagt, das wäre was, wenn wir uns hier zu Lande damit mal beschäftigen würden. Ansonsten ist es natürlich auch spannend zu wissen, welche Changemaker jetzt auch von Seiten der Hochschulangehörigen haben euch besonders inspiriert. Wie gelingt es dort, Veränderungen voranzutreiben? Last not least, wo ihr euch ja auch mit Studierenden getroffen habt und das im Fokus stand, wie vor dem Hintergrund, dass die ja dort in der Regel voll für Zahlen, wie habt ihr da den Eindruck gehabt, greifen die ihre Rolle auf? Sind das dann auch wirkliche Changemaker, Mitgestalter, zumindest von denen, die ihr getroffen habt, oder eben doch mehr Kunden, die eine entsprechende Erwartung haben? Also jetzt habe ich doch drei Fragen formuliert. Ich hoffe, es ist nicht zu lang, aber wir sind sehr gespannt, freuen uns, mehr zu lernen von euren Reiseeindrücken und dieser Journey. Dankeschön.
Ja, perfekt, Ronny. Das hilft uns doch als Struktur. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gar nicht auf alles sofort automatisch ein, weil wir haben ein paar O-Töne aus unserem Team, ein paar O-Töne aus London, die passen auch dazu. Das heißt, wir können immer wieder so ein bisschen zurückgehen auf Oliver. Als erstes vielleicht nochmal kurz für alle, die uns zuhören, dieses Taskcard, was er anspricht, das ist, verlinken wir hier in den Shownotes, ist quasi eine Art digitales Tagebuch. Da könnt ihr sehen, wer ist mitgefahren, mit Bildern, was waren die Vorüberlegungen, welche Hochschulen haben wir besucht, kurze Tagungsberichte, zwischendrin mal ein Foto, live vor Ort und auch die O-Töne zum größten Teil, die wir hier verlinken. Das ist alles dort abgelegt und kann von allen beobachtet werden oder angeschaut werden und teilweise auch kommentiert werden. Und wir gucken da auch immer mal wieder rein. Vielleicht nochmal die erste Frage von Oliver, die bezog sich ja quasi auf JISC. So eine Art, Gegenbeispiel, wie das Hochschulforum Digitalisierung. Wie hast du das erlebt, Ronny? Wie nah ist es vielleicht dran oder was könnten wir von JISC für Innovation nach Deutschland importieren?
Ja, da spricht Oliver schon einen Punkt an, der vielleicht sogar so ein bisschen stellvertretend ist für das gesamte britische Hochschulsystem, was wir gesehen haben. Also JISC ist quasi eine gemeinnützige Organisation, die sich darum kümmert, Digitalisierung in Forschung und Lehre an den britischen Hochschulen voranzutreiben, versteht sich vor allen Dingen aber auch als Servicedienstleister. Das ist damit zu erklären, dass es landesweit hochschulübergreifend da ist. Das ist so, dass es dezentrale Standorte gibt, überall in UK, also bis hin nach Schottland und auch Nordirland, Wales, gilt dieser Auftrag, ist vor allen Dingen für die Hochschulen da. Und dann kommt der erste spannende Punkt, wo wir uns in Deutschland vielleicht mal Gedanken machen müssen. Und zwar sind die Hochschulen Mitglied. Die zahlen proportional nach gewissen Quoten, die wohl gar nicht so Thema sind. Das war meine Frage. Ja, diese Mitglied und wer zahlt wie viel? Das ist ja in deutschen Landesinitiativen, die überlegen, Mitgliederstrukturen für Hochschulen zu machen. Schon die erste Frage ist gar nicht das Thema, weil über Geld spricht man wohl, ist kein Problem, über Geld zu reden und welche Rolle Geld auch hat für Bildung. Dazu kommen wir später auch noch und hier eben für, ich bin als Hochschule Mitglied, bedeutet im Umkehrschluss aber, dass die Hochschulen auch erwarten. Das heißt, JISC hat natürlich, liefert Studien, Expertise, Beratung, Veranstaltungen, also ähnliche Formate wie auch Landesinitiativen, aber auch das Hochschulforum Digitalisierung liefert nur, und da würde ich vielleicht ein bisschen zugespitzt formulieren, die müssen liefern. Wenn da quasi ein Framework entwickelt wird, der hilft Hochschulen, dass sie sich selbst einschätzen können zum Stand der Digitalisierung. Das wurde uns vorgestellt, sogar mit den ersten pilothaften Ergebnissen, die noch gar nicht an der Öffentlichkeit sind, sondern die mit uns diskutiert wurden. Dann muss der Framework so sein, dass das für die Hochschule nutzbar ist. Dann ist es nicht ein Arbeitspapier, das irgendwo liefert, sondern das wird tatsächlich ich habe selten so eine hochqualitativ gedruckte Broschüre gehabt. Man traute sich gar nicht, die irgendwie einzustecken und dass die zerknittert. Also es war alles hochprofessionell. Ich glaube, das lässt sich erklären, einfach dadurch, dass alle Hochschulen Mitglied sind, eine Menge Geld auch im System ist, aber auch eine Erwartungshaltung da ist. Und das hat man auch die ganze Zeit formuliert. Bedeutet auch, dass der Draht zu den Hochschulen, so einer Serviceeinrichtung, sehr, sehr gut sein muss. Also es reicht nicht einmal im Jahr zu einer Vollversammlung einzuladen, sondern es sind tatsächlich alle Mitarbeitenden und die sind tatsächlich beachtlich vom Ausmaß. 1200 Menschen arbeiten für JISC in allen möglichen Leistungsbereichen. Die sind nah dran an den Hochschulen. Entweder sind sie vor Ort oder die laden die ein, weil sonst würde schon mal automatisch hinterfragen, ähnlich wie bei, keine Ahnung, der IHK, wofür zahle ich eigentlich? Das war beeindruckend und dann hat mich ein zweiter Aspekt beeindruckt, den wir uns vielleicht für Deutschland, für die übergreifenden Organisationen, vielleicht auch fürs HFD mal mitnehmen können, nämlich der Ansatz, wir sind die Expertinnen und Experten für den, wie man in UK sagt, Sektor, also für den Hochschulsektor, bedeutet, dass man weniger direkt extern beauftragt, sondern selber macht. Bedeutet vor allen Dingen, dass Expertisen, auch Forschungs- und Studien selber bearbeitet werden von Expertinnen und Experten für diesen Themenbereich bei JISC. Bedeutet aber auch, dass zum Beispiel Beratungsdienstleistungen von JISC selber ausgeführt werden. Da sind Expertinnen und Experten, die von Hochschulen zu JISC gehen, dann auch bei JISC arbeiten und für die Hochschulen quasi Beratungsdienstleistungen erbringen und dann auch eine entsprechende Expertise haben. Und das Spannende ist wiederum, das greift alles ineinander. Und das kann man ein bisschen auch selbstkritisch aufs deutsche System blicken. Es ist nicht, dass man mal für eine Studie irgendjemand beauftragt, dann wird das geliefert, abgelegt, und dann will man gleichzeitig auch beraten für Hochschulen tätig sein. Da werden wieder irgendwelche weiteren externen Beraterinnen losgeschickt, sondern es ist tatsächlich alles in der Organisation und es ist ein enger Wissensaustausch zwischen dem, was in Studien erarbeitet wurde und was die Beraterinnen und Berater gleichzeitig als Know-how brauchen, um rauszugehen ins Feld und für Hochschulen quasi tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Serviceorientierung von so hochschulübergreifenden Organisationen, als wir das in Deutschland haben. Hat natürlich aber auch den Hintergrund, dass es dort nicht so föderal organisiert ist wie in Deutschland. 1200 klingt erstmal viel. Ich glaube, das HFD hat vielleicht 5% der Mitarbeitenden, macht aber auch viel natürlich extern. Aber wenn wir die ganzen Landesinitiativen, die ganzen auch von der, wenn wir die Stiftung Innovation in der Hochschullehre dazu nehmen und all die ganzen Akteure zusammengruppieren, kommen wir vielleicht sogar auf eine ähnlich große Mitarbeitendenzahlen von hochschulübergreifenden Personen, die sich mit Digitalisierung und Lehre beschäftigen. Also das war beeindruckend und vielleicht nochmal so ein praktischer Aspekt. Das hätte ich auch erfahren können, ohne vor Ort zu sein. Das kann man über Videocalls und Recherche erfahren. Das Hauptbüro von JISC in London. Man kommt rein. Es ist super einladend. Es ist erstmal eine Coffee-Bar. Man kommt rein, die Tür geht auf und es ist eine Coffee-Bar, wo einfach Menschen sich unterhalten, ins Gespräch kommen und man wird wirklich von allen total offen, warmherzig empfangen. Und nicht erstmal, was willst du hier, mit wem willst du sprechen? Ich weiß gar nicht, ob die Person da ist. Also es war tatsächlich kulturell beeindruckend. Plus, wenn man dann nach links guckt, wenn man reinkommt, ist so eine Art Showroom. Also so ein wirklich krasser Lehrseminarraum der Zukunft. Mit ganz vielen Monitoren, wo man hybrid arbeiten könnte, wo man einfach mal reingeht und sagt, so sieht vielleicht die Zukunft der Lehre aus. Lass uns drüber sprechen, lass uns einen Kaffee nehmen und drüber sprechen, bevor wir zu unseren vielleicht auch etwas ernsteren Themen kommen. Also das Erfahren hat aber natürlich auch alles mit dieser Serviceorientierung zu tun. Man will den Menschen was bieten aus den Hochschulen, die da hinkommen. Und das, also man hört diesen selbstkritischen Unterton, den ich, glaube ich, mitgebe. Das fand ich beeindruckend. Ich sage nicht, dass wir das so 1:1 übertragen müssen, aber man kann das mal mitnehmen. So, das zu JISC. Ist das nachvollziehbar, Franz, wie in Anführungsstrichen neudeutsch geflasht ich von JISC bin?
Ja, aus meiner Perspektive schon, ne? Also ich, da laufen jetzt natürlich viele Gedanken im Hintergrund ab, aber genau, also mehr eine Bündelung, eine feste Bündelung von vielen Akteuren, die wir bei uns immer so als nebeneinander und kooperativ miteinander verschränkt wahrnehmen. Das kann Vor- und Nachteile haben, genau, das ist so dann wahrscheinlich auch der Riesentanker, der sich nur ganz schwer steuern lässt gegenüber so vielen kleinen, sagen wir mal, agilen Akteuren. Also können auch Nachteile haben, aber ich kann verstehen, dass das dass das sehr beeindruckend war und dass es schön ist, vor allen Dingen auch mal zu sehen, glaube ich, dass Geld in die Hand genommen wird. Das war so das, was bei mir hängen geblieben ist. Wenn du sagst, da gibt's ein Showroom, da gibt's Kaffee, da gibt's ein repräsentatives Gebäude und sowas. Und nicht wie bei uns immer alles so sehr, sehr pragmatisch und irgendwie Büroklammern muss man mit 3 Formularen beantragen und dann mal sehen, ob man sie kriegt. So, das klingt ja anders. Mehr nach Klotzen, weniger nach Kleckern. Deswegen kann ich schon verstehen, dass das sehr, sehr flasht.
Ja, und wir sind natürlich nach England gefahren, um auch was mitzubringen, und nämlich O-Töne. Und am besten hören wir doch mal direkt rein, was Jisk selber gesagt hat. Wir haben einerseits Simon Birkett und Elizabeth Newell, die vor allen Dingen an dem Thema digitale Transformation arbeiten, von Jisk gefragt, was sie denken in einer idealen Welt, an der sie aber auch arbeiten, wie 2030 Hochschulen auszusehen haben in UK.
So that's a really big question. The year 2030, we would like to think that digital transformation is at the core of all institutions, and it's an ongoing process, and you're never standing still. And through the application of that transformation, we improve the student experience and the student outcomes, and that the quality of teaching and research improves as a result.
Okay, so for me, looking to 2030, which actually isn't so many years into the future, and in that ideal world, there has to be something for me around equitable access to teaching and learning. So to ensure that by 2030, we have improved the student experience, we've improved the access to teaching and learning, and by that, we have to think about students' engagement with digital technologies in terms of the whole student journey. And I would hope that as a result, students are graduating with the, you know, with the outcomes that they hope for, and that they're entering into the workplace with all of the transferable skills that set them up for a long and satisfying career. And again, that has to take into account their digital capabilities.
Ein spannender O-Ton, wie ich finde, Ronny. Und ich finde, es wird sofort deutlich, was du auch, ich weiß gar nicht, ob hier oder in unseren Vorgesprächen schon gesagt hast, diese starke Serviceorientierung. Also mein Eindruck ist, ich will jetzt niemandem persönlich zu nahe treten, aber wenn wir in Deutschland Akteure fragen, was passiert in Zukunft, dann sagen die manchmal sowas, ah, das Thema Curriculumentwicklung ist ganz wichtig, Finanzierung oder sowas. Aber das geht selten auch sprachlich so direkt über die Studierenden. Und hier haben wir ja ganz klar, oh, wir wollen das Erlebnis für die Studierenden verbessern, wir wollen das Engagement, das Erleben von Digitalisierung verbessern und so weiter. Also ganz viel von was wird in der studentischen Lebenswelt besser, wenn wir uns für Lehrer engagieren und im studentischen Lernen? Das fand ich hier ganz stark und zeigt einfach nochmal die Serviceorientierung und die Denkrichtung von den Studierenden her zu denken und nicht von der Institution her zu denken, wie wir es, finde ich, in Deutschland sehr oft haben.
Ja, das hängt natürlich auch mit dem gesamten Kontext zusammen. Den kann ich natürlich jetzt nur sehr oberflächlich umreißen, aber vielleicht hilft es zum Verständnis zu wissen, dass vor allen Dingen ab den 90er Jahren das britische Hochschulsystem maßgeblich privatisiert wurde. Das bedeutet, dass Hochschulen, und das haben wir auch erlebt, dass sie sich tatsächlich selber auch als Enterprises verstehen, die eine sehr, sehr starke Autonomie haben, aber Autonomie nur im Sinne von können handeln, wie sie möchten. Autonom natürlich nicht im Sinne von, also am Endeffekt des Tages müssen sie Geld verdienen. Also natürlich eine beschränkte Autonomie, aber in einem selbstverständlich viele Freiheiten haben und diese Freiheit vor allen Dingen als ökonomische Akteure haben und sie komplett ihre Finanzierung maßgeblich über Studierendenbeiträge decken. Also uns wurde immer sowas wie 80% unserer Einnahmen kommen direkt von den Studierenden. Das sind vor allen Dingen internationale Studierende, die häufig viermal so viel zahlen wie die nationalen Studierenden und Masterstudierende. Und das sind natürlich alles zahlende, ja auch Kundinnen und Kunden, so werden sie auch bezeichnet. Das kann man vielleicht kritisch sehen, bedeutet aber auch, dass die Student Experience bedeutet, dass es ein Investment ist. Es ist ein Investment der Studierenden, auch der Familien, auch der Eltern. Die Eltern spielen eine größere Rolle, wo strategisch überlegt wird mit meinem, jetzt einfach gesprochen, Abischnitt, der sehr, sehr wichtig ist, an welcher Hochschule man auch zugelassen wird. Wo kann ich maximal an die beste Uni gehen, was ich mir gerade noch so leisten kann, wo ich mir verspreche, dass ich im Lebensverlauf diesen Return on Investment, sagen sie quasi, wiederbekomme. Und das sind ganz, ganz ökonomische Kalkulationen, bedeutet aber auch, dass die Studiendauer sehr limitiert ist. Das ist nicht irgendwas mit 4, 5, 6 Jahre für einen Bachelor, sondern das sind die 3 Jahre für einen Bachelor und häufig nur 1 Jahr für einen Master. Das ist eine intensive Zeit. Also die Studierenden selbst wollen am Campus sein, die wollen auch virtuell ganz nah dran sein an den Inhalten, sicherstellen, dass sie gut durchkommen, viel mitnehmen. Sogar die Eltern wollen möglichst, dass die Studierenden auf dem Campus sind. Das wirkt sich natürlich auch auf die Diskussion zum Thema digitale Lehre sehr aus. Und das bedeutet halt auch, die Student Experience bedeutet, es ist ein wirklich sehr, sehr stark gefüllter Begriff. Ist mir dort erstmal klar geworden. Ich muss auch selbstkritisch sagen, dass ich von Student Experience und Studierendenzentrierung immer auch manchmal vielleicht lapidarer rede, als ich das tatsächlich weiß, was das bedeutet. Und hier weiß man, es ist ein hoher Wert, auch ein ökonomischer, aber auch ein ideeller Wert, der Bildung hat. Hat in Deutschland, sehr, glaube ich, einen sehr ideellen Wert. Manchmal wird aber auch der ökonomische Wert, stärkt auch nochmal den ideellen Wert von Bildung. Und die Studierenden fordern das auch einfach ein. Also das heißt, auch die Erwartung der Studierenden ist riesig. Das heißt, Student Experience ist hier kein abstrakter Begriff, der in irgendwelchen hochschuldidaktischen Kreisen diskutiert wird, sondern man geht auf den Campus und man kann die Studierenden direkt fragen, wie sie es wahrnehmen, und würden einem auch eine sehr genaue Antwort darauf geben, wie sie die Student Experience wahrnehmen. Natürlich aber auch enorm, und das vielleicht noch als Aspekt, einen Druck haben. Also wir kommen ja noch zu den Gesprächen mit Studierenden. Die wissen sehr genau, in welcher Lebensphase sie sind und wie wichtig das für ihre Zukunft tatsächlich ist. Und auch Employability ist kein sehr allgemeiner Begriff. Sie wissen, ich bin jetzt hier aus einer strategischen Entscheidung, auch innerhalb meiner gesamten Familie, und ich muss hier den Investment auch irgendwie rechtfertigen. Das gilt noch mehr auch für internationale Studierende und schlägt auch unmittelbar auf die Haltung der Beteiligten, der Lehrenden, aber auch der ganzen Personen, die in der Lehre arbeiten, auch in der Didaktik arbeiten, schlägt sich das unmittelbar wieder. Das kommen auch noch weitere O-Töne, die das vielleicht auch kritisch diskutieren, aber das muss man erstmal akzeptieren, dass das so ist und einfach auch ein anderes Verständnis von Lehre und Lernen mit sich bringt.
Vielen Dank auch nochmal für die Einordnung. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Vielleicht an der Stelle nochmal, weil du zum Beispiel sagtest, Master in der Regel nur 1 Jahr. Die haben aber Trimester, glaube ich, ne? Da ist alles nochmal ein bisschen gestraffter als bei uns.
Genau, alles ist sehr, Lehre ist sehr genau organisiert. Das liegt auch daran, dass die Studierenden sehr gut sich organisieren müssen, wo sie auch wann leben, was sie sich leisten können. Selbst Student Apartments kann man auch wochenweise quasi mieten, weil es alles sehr eng getaktet ist. Es gibt, so wie ich das jetzt verstanden habe, offiziell Trimester, aber es ist so, dass 1 bis 2 Semester nur für Lehre sind und dann ein Trimester ist für Prüfung und so Reading Time. Also in manchen Hochschulen, wo wir waren gar nicht viele Studierende, wäre das Reading Time, und das heißt nicht, dass die alle am Strand sind. Gut, das ist in England wettertechnisch nicht so wahrscheinlich, aber das bedeutet, dass sie tatsächlich das sehr, sehr genau wahrnehmen, weil dann ist quasi Essay-Zeit und Exams, und das wird auch sehr, sehr ernst genommen aus den schon genannten Gründen. Und vielleicht auch noch ein anderer Hinweis, der kam, die Reading List muss ein 1/2 Jahr im Vorfeld von den Lehrenden eingestellt sein im Universitätssystem, dass entsprechend die Bibliotheken die Literatur beschaffen können. Hat natürlich auch Auswirkungen auf sowas wie spontan, wie agil ist die Didaktik. Man kann sich selber mal als deutsche Hochschullehrperson fragen, ob man 1/2 Jahr im Vorfeld schon tatsächlich die genaue und die verbindliche Literaturliste, aus denen danach die Essays geschrieben werden und auch die Prüfungen sind, ob die zur Verfügung gestellt wird und sich noch fragen, ob wie in England tatsächlich sogar noch eine andere Lehrperson drauf guckt, ob diese Reading List aktuell zeitgemäß und auch entsprechend des Kompetenz, der Kompetenzerwartung quasi ist. Also das hat schon eine ganz andere Qualität. Erstmal nehme ich mit hochprofessionell. Das kann man nicht anders bezeichnen als hochprofessionell organisiert, hochprofessionell auch gegenseitig die Erwartung der Lehrenden und auch der Lernenden und wird auch so eingefordert von den Studierenden. Da kommen wir aber auch noch zu, was das bedeutet für studentische Beteiligung.
Vielleicht auch an der Stelle nochmal, ohne ins Detail zu gehen, aber auch die ganzen Personalstrukturen und so sind da natürlich auch anders, ne? Also es sind jetzt nicht Lehrbeauftragte, die ein halbes Jahr vorher die Reading List hochladen müssen oder so. Das ist alles ein bisschen anders. Ich glaube, der Stellenwert auch. Will ich gar nicht im Detail drauf reingehen. Vielleicht ergibt sich das später aus den O-Tönen nochmal. Vielleicht nochmal zurück, Ronny, zu diesem Ursprungs-O-Ton, den wir gerade gehört haben von JISC. Da war ja die Frage, was, wie ist Hochschule 2030? Hast du einen Aspekt, von dem du sagen würdest, das wünsche ich mir 2030 auch für deutsche Hochschulen?
Ja, du hast das ja so schon angesprochen. Die gesamte Personalstruktur hat große Auswirkungen. Also ich nehme persönlich wahr, dass diese ganze Ich-bin-Hanna-Diskussion gar nicht im Kontext von Lehre diskutiert wird. Wenn man mal nach England fährt, sieht man aber, dass das ganz nah beieinander ist. Dort sind alle Lecturers unbefristet angestellt. Also man wird quasi, man bewirbt sich, man wird angenommen, es gibt einen ganz klaren Karrierepfad, man beginnt erstmal als Lecturer, dann wird man Senior Lecturer, dann wird man irgendwann Reader und dann wird man Assistant Professor, Full Professor und man bewirbt sich innerhalb der eigenen Hochschule. Man kann sich auch wegbewerben, aber und es ist ganz klar, es ist ein Formular, da gibt's Kriterien, man weiß etwa, wann man sich bewirbt, das wird ganz sachlich beurteilt und dann steigt man quasi auf. Es gibt aber auch nicht dieses hierarchische Lehrstuhl und Institutsprinzip, sondern da sind viele Lehrende nebeneinander. Und das bedeutet, dass alle eine langfristige Orientierung haben. Die können sich ganz genau, und das haben die Lehrenden uns auch gesagt, sich überlegen, okay, in den nächsten 2, 3 Trimestern würde ich das gern anders machen, im übernächsten Jahr gerne das. Ich würde gern noch im überübernächsten Jahr gern ein studentisches Projekt umsetzen, vielleicht im überübernächsten Jahr ein studentisches Forschungsprojekt und muss mich entsprechend da auch weiterqualifizieren, mich in anderen Netzwerken, um also eine ganz, ganz strategische Lehrplanung und damit auch eigene Lehrprofessionalisierung, die damit einhergeht, statt das von dir angesprochene kurzfristige Verträge, man hat eine geringe Identifikation mit der eigenen Universität. Das habe ich dort ganz anders erlebt. Die Lehrenden, auch durch die Arbeitsbedingungen, haben selbst eine hohe Identifikation mit der Hochschule, die Studierenden aber natürlich auch. Also eindrucksvoll waren die Merchandise-Shops natürlich, wenn man da reingeht, gerade natürlich bei diesen prestigeträchtigen Universitäten, aber die stehen schon für etwas. Wenn wir darüber sprechen, auch welche, also wenn wir über Partizipation auch nochmal sprechen, habe ich überhaupt eine Identifikation? Ist es mir überhaupt wichtig, ob meine Hochschule vorankommt oder nicht? Oder ist es einfach nur ein Durchlaufposten in meinem Lebenslauf? So nehme ich das dort nicht wahr, weil es natürlich auch eine ganz strategische Entscheidung ist, an welche Hochschule ich gehe. Und das hat aber alles Rückwirkungen auf die Qualität der Lehre und auch der Hochschulentwicklung an sich.
Schauen wir, ob das 2030 in Deutschland so kommt. Ich würde den Wunsch aber unterstützen. Ronny, wir haben jetzt viel auch über das britische Hochschulsystem gesprochen, in London zumindest. Wir haben schon eingangs gesagt, ist Fokus unserer Delegationsreise war der Students as Partners Ansatz. Und jetzt kann man so ein bisschen überlegen, wie passt das eigentlich zusammen? Und wunderbar zusammengefasst und überlegt hat das Nina in ihrem O-Ton. Und ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Dann wiederholt sich so manches, aber ist nochmal ein bisschen anders zugespitzt. Und dann kriegt man nochmal einen sehr guten Eindruck, welche Rolle spielen Studierende eigentlich in diesem speziellen Bildungssystem.
Ein großer Aha-Effekt der Delegationsreise war für mich schon die große Auswirkung des neoliberalen Ansatzes auf das britische Hochschulsystem. Während wir Students as Partners ja tatsächlich vor allem mit Blick auf Qualität der Lehre oder eben auch mit Blick auf die große Freiheit, die Lehrende in Deutschland ja haben und die Frage, ob es nicht auch ein bisschen Freiheit für Studierende braucht, also um dieses Level wieder anzugleichen und eine Gleichwürdigkeit von Lehr-Lern-Beziehungen herzustellen, ist die Diskussion im britischen Hochschulsystem für mich doch von einer anderen Qualität geprägt. Denn es geht einfach darum, dass Studierende bzw. deren Eltern sehr viel Geld für die hochschulische Ausbildung bezahlen und dass man dementsprechend im Sinne einer Service-Mentalität Studierende auch anders einbeziehen möchte, ihnen den Weg in die Hochschule anders ebnen möchte. Und insofern ist Students as Partners durchaus vor dem Hintergrund Students as Customers zu diskutieren. Das ist nicht nur schlecht, weil es natürlich auch Veränderungsprozesse erzwingt und natürlich sowohl Lehrende als auch Hochschulverantwortliche zwingt, sich in aktive Diskurse zu begeben, wie man eben auch Studierende besser einbeziehen kann. Da würde ich sagen, das fehlt uns manchmal in Deutschland, aber die Dynamik, die dieses neoliberale System mit sich bringt, die finde ich doch ganz erheblich und die hat mich tatsächlich auch sehr nachdenklich gemacht.
Ja, Ronny, wir haben eben schon so ein bisschen übergreifend sozusagen die Rolle von JISC verstanden für das Bildungssystem in England, in London. Und du hast schon versprochen, ihr wart an verschiedenen Hochschulen. Ich weiß natürlich, an welchen ihr wart, aber für unsere Zuhörenden, an welchen Hochschulen wart ihr überhaupt?
Genau, gehen wir mal der Reihe durch und bringen auch immer noch einen O-Ton mit rein. Also als erstes, und das war eigentlich der ideale Auftakt, waren wir am King's College in London. Das ist sehr, sehr prestigeträchtig, nicht nur der Name, sondern tatsächlich auch in internationalen Rankings und also quasi stark von der Reputation leben. Wir waren dort im Virginia Woolf Building, was meines Wissens auch wirklich das Gebäude ist, wo Virginia Woolf tätig war, und durften dort zum Start ganz niederschwellig, das war wunderbar, Dr. Isabel Härtner treffen. Die ist Senior Lecturer im Bereich Politikwissenschaften und einem Kontakt, der über Nina kam. Die ist quasi eine Deutsche, die ausgewandert ist und schon seit etwa 15 Jahren im UK Hochschulsystem lehrt und forscht und uns einfach nochmal ganz einfach auch zunächst erstmal in deutscher Sprache erklärt hat, wie das britische Hochschulsystem quasi funktioniert. Und sie haben wir eben gefragt, was wäre denn, wenn sie angefragt wird, von der deutschen Hochschule zurückzukommen? Und dann haben wir quasi das Gedankenexperiment gemacht, was würde sie mitnehmen? Also sie kehrt an eine große deutsche Universität in Anführungsstrichen zurück, und was nimmt sie aus UK mit, was sie unbedingt übertragen möchte in den Kontext von Lehre?
Ich glaube, es sind die Rahmenbedingungen, die ich mitnehmen, die ich exportieren würde. Und das ist, dass man auch als Junior Lecturer sozusagen schon einen festen Job haben kann. Und dass dann auch dadurch die Hierarchien einfach flacher sind. Dass man dieselbe Macht sozusagen im Department hat wie die Professorin. Ich glaube, dass flache Hierarchien und feste Arbeitsverträge und der Rest, glaube ich, ergibt sich dadurch. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen das, was wir so besprochen haben, diese Feedback-Kultur, dass man sich gegenseitig Feedback gibt und dass das eher auf so einer Partnership-Level ist, Peer-Level, als jetzt immer von oben. Und das hat ja auch was mit den flacheren Hierarchien zu tun. Ich glaube, das würde ich mitnehmen, und in der Hoffnung dann, dass sich das andere daraus ergibt.
Ja, spannender O-Ton. Auch hier hören wir nochmal, super wäre auch für das deutsche Bildungssystem, also von einer Person, die beide Bildungssysteme ja kennt, nachweislich, wenn man diese Strukturen übernimmt, flache Hierarchien, mehr Peer-Kultur. Was ich hier noch wichtig finde als Aspekt, ist etwas, was ich, Ronny, bei dir auch schon in einem wissenschaftlichen Text gelesen habe über Partizipation, bezogen auf Students as Partners. Das funktioniert besser, wenn die gesamte Kultur partnerschaftlich ist. Also man kann Partnerschaft, Students as Partners oder auch Partizipation nicht nur denken als zwischen Studierenden und Lehrenden, sondern damit es funktioniert, brauchen wir quasi auch unter den Lehrenden, Lehrende und Hochschulleitung, insgesamt ein Ökosystem sozusagen, das partnerschaftlich ist. Dann funktioniert es. Das würde ich nochmal als Innovationsgedanken gerne mit nach Deutschland nehmen, sozusagen auch für Partizipation oder Students as Partners. Es muss sich auf allen Ebenen in diese Richtung entwickeln, wenn wir das wirklich wollen, zwischen Studierenden und Lehrenden. Das habe ich noch so rausgehört.
Ja, ich habe das quasi auf Basis von ein paar Erfahrungen, die ich an Hochschulen gemacht habe, geschrieben, aber das war jetzt quasi nochmal empirisch ein super Material, das wir nämlich in UK gesehen haben, dass einfach diese Feedback-Kultur, die auch schon Nina angesprochen hat, die ist schon sehr, sehr substanziell. Das ist jetzt nicht einfach mal so ein Begriff, sondern bedeutet ganz konkret, dass Exams und Prüfungen, die sehr, eine sehr, sehr große Bedeutung haben in dem britischen Hochschulsystem, die immer von einem zweiten Lecturer kontrolliert werden müssen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben uns auch irritiert in beide Richtungen angeguckt. Also wir aus Deutschland haben mit großen Augen geguckt. Und als dann wir zurückgefragt wurden, auch von Isabel, ja, wie ist das? Also Lehrende, Professoren, wer auch immer, die korrigieren alleine die Abschlussarbeiten, die Hausarbeiten, Abschlussarbeiten werden ja auch korrigiert, aber die Hausarbeiten, die Essays, die Prüfungen, die Exams werden alleine. Und dann haben wir gesagt, ja. Und dann, das fanden die schon fast skandalös. Aber wo ist die Qualitätssicherung? Das ist ja völlig willkürlich. Nach welchen Maßstäben können die Studierenden da was sagen? Nö, das kann man bei uns in Deutschland nicht. Das ist dann einfach so. Das ist die Autonomie der Lehrenden. Das ist Artikel 5 des Grundgesetzes, Freiheit von Forschung und Lehre. Und da kann man eigentlich nicht dran rütteln. Da waren schon immer gegenseitig sehr, sehr irritierte Blicke. Und das ist auch in Erinnerung geblieben. Das heißt, Feedback-Kultur meint nicht nur so ein, hier ist die Sandwich-Methode und seien wir alle nett zueinander, sondern das ist ein sehr, sehr ernster Gedanke, der gelebt wird. Plus Feedback in alle Richtungen, fast schon 360-Grad-Feedback. Lehrende feedbacken, es ist völlig selbstverständlich, in die Vorlesung oder das Seminar der Kollegin zu gehen. Wenn wir anekdotisch mal in Hörsäle reingeguckt haben, standen häufig am Rand andere Lehrende und haben sich's angeguckt. Und es liegt aber auch daran, dass man tatsächlich auch sich gegenseitig bewertet, auch wenn man in weitere Lecturer-Positionen quasi kommen muss. Bei uns ist das ja auf Basis der Forschungsexpertise. Dort ist nicht nur auf Basis von einem Lehrportfolio und was habe ich gemacht und wie beschreibe ich das und habe ich noch ein Drittmittelprojekt in Lehre gewonnen, sondern reale Bewertung 360 Grad der Studierenden, anderer Lehrender, manchmal sogar externer Personen, wie gut die eigene Lehre ist. Das kann man mal nur mal so auf der Zunge sich zergehen lassen, quasi. Das hat schon eine Menge Impact. Plus Feedback auf allen Ebenen von den Formaten. Direkte, informelle Gespräche, formelle Repräsentation. In jedem Kurs gibt es einen Student Rep, der direkt mit der Lehrperson mandatiert redet. Es gibt anonyme Feedback-Tools, wo die Studierenden direkt Feedback zur Lehrqualität geben, und zwar auch am Tag der Lehre selbst, und abends muss ich mir Gedanken machen, ob das jetzt wirklich sinnhaft war, was ich heute als Lehrperson gemacht habe. Also das ist schon tatsächlich enorm, nur mal um das noch zu unterfüttern, was Isabel sagt. Ja, dann sind wir quasi weitergezogen und etwas rausgefahren an den Rand von London. Da ist nämlich quasi das Royal Holloway College. Das ist ein College der University of London, und haben da mit einer Lehrperson, die aber auch in der Fakultät sehr aktiv ist, auch viele Projekte mit Studierenden macht, auch Forschungsprojekte mit Studierenden im Bereich der Politikwissenschaften, auch so Praxisprojekte macht, wo die Studierenden auch mal ins Parlament kommen und dort quasi Forschung betreiben. Und das ist Professor Dr. Nicholas Allen, der uns auch einen O-Ton mitgegeben hat zur Frage nach unseren ganzen Gesprächen, und die waren wirklich lang. Also er hat währenddessen, glaube ich, zwei Termine abgesagt, um mit uns noch länger zu diskutieren. Was nimmt er denn mit jetzt in der Eigenreflexion, was das britische System aus seiner Sicht denn jetzt auszeichnet, nachdem wir ja quasi so ein Sparring gemacht haben mit dem deutschen System mit Blick auf Lehre?
I would like to have more time to more group work with students, working with students in a sense as partners in the creation of new knowledge. So I mean, this ties into, I'm not as active a researcher as I would like to be, not least because I put a lot of effort probably into teaching and being with students. But one thing I would really like to do is to be able to find more ways, more consistently, of working with students in research and actually co-creating knowledge on a more regular and regularized basis with students, and finding ways of incentivizing it for them, which would probably be creating taught modules, perhaps on the lines that you do in the first year, or structured modules whereby students do a little bit of independent study, reading, but then come together and work of a research project over the year with the goal of publishing it.
I think that's what I like to do most, because I really enjoy it. And it's fun. Teaching is fun. Research is fun. It should be fun. All of these should be fun. I know they're also very serious businesses, but life's too short not to find the fun in teaching and research and finding ways of bridging them.
Auch hier wieder, Ronny, finde ich, diese starke Studierendenzentrierung von den Studierenden her gedacht. Ne? Also more group work, creating knowledge together und so weiter. Also wirklich, wie kann man mit Studierenden gemeinsam Dinge machen, von den Studierenden her denken, auch studentische Freiräume sozusagen in der Lehre schaffen. Das ist, glaube ich, das, was so hinter Gruppenarbeiten steckt. Das ist jetzt gar nicht von ihm so direkt konnotiert mit dem Students as Partners Ansatz. Also er sagt ja jetzt nicht, ich als Verfechter von Students as Partners finde, wir müssen mehr, sondern da steckt, glaube ich, so erlebe ich das jetzt aus der Entfernung, du warst vor Ort, wirklich das Interesse drin, mit den Studierenden gemeinsam etwas zu kreieren. Was ja auch, wir gucken auch so ein bisschen auf Digitalisierung, glaube ich, gerade vor dem Hintergrund von viel generativer KI, was kommt denn noch auf uns zu, auch nochmal eine super spannende Möglichkeit ist. Also würde mich freuen, wenn auch das in Zukunft so kommt, wenn wir das aus Großbritannien importieren und sichtbarer machen, auch vielleicht, wo das schon passiert, dieses mit Studierenden gemeinsam forschen, nicht nur über Studierende forschen, in Lehrveranstaltungen auch Wissen generieren, nicht nur Wissen lehren. Das sind schon spannende Aspekte, die du uns da als O-Ton mitgebracht hast.
Ja, vielleicht könnte man, also wenn ich sehr, sehr zugespitzt mal bin, dann könnte man behaupten, dass es in Deutschland eher eine sehr, sehr strenge Trennung zwischen Forschung und Lehre gibt. Und man versucht irgendwie forschungsorientierte, forschungsbasierte, forschendes Lernen, was auch immer, irgendwie die Forschung an die Lehre anzudocken. Hier jetzt stark bei Nick Allen von der University of London habe ich festgestellt, dass dort einfach auf den Gängen, da sind die Studierenden, also in dem Department für Politikwissenschaft sind die Studierenden super präsent. Wir hatten ja über Student Experience und die sind auf dem Campus und die wollen vorankommen. Die sind da präsent. Das heißt, für ihn ist es schwierig, sich in sein Zimmer zurückzuziehen und zu forschen, während er sagt, ich habe doch Studierende hier drumherum, ich kann das doch mit denen zusammen machen. Also für ihn ist das, er kommt aus der anderen Richtung. Wir versuchen krampfhaft irgendwie Forschung in die Lehre einzubringen und er denkt sich, warum soll ich denn jetzt hier ohne meine Studierenden forschen? Die können ja auch die Feldzugang, die sind in der empirischen Sozialwissenschaften ganz stark, die haben eigene politische Perspektiven. Vielleicht sind es sogar auch Arbeitserleichterungen, gewisse Auswertungsschritte. Also er kommt aus einer ganz anderen Richtung und ich glaube, das hängt einfach mit der Campus-Intensität zusammen. Zumindest ist das meine vielleicht auch oberflächliche Beobachtung. Bei uns ist ja häufig auch sehr klinisch getrennt, dass man möglichst wenig Kontakt mit Studierenden außerhalb des Hörsaals hat, auch von den Räumlichkeiten. Das ist jetzt sehr zugespitzt, das ist ein ganz, ganz plakativer Ländervergleich, aber naja, wir sind da halt da gewesen, kann man ja mal aufstellen.
Vielleicht bevor du uns nochmal mitnimmst durch London. Der Gedanke, der mir dazu kommt, ist, also du hattest es am Anfang schon gesagt, es gibt einen stärkeren Fokus auf Präsenz. Wo wir jetzt so sagen, oh, in Deutschland ist die Diskussion ja viel über Blended Learning, digital irgendwie was zur Verfügung zu stellen. Aber was ich hier erlebe aus dem, was du berichtest, ist ja auch wirklich ein starker Mehrwert von Präsenz. Wirklich viel Begegnung. Nicht nur die Studierenden müssen in den Hörsaal kommen, weil das ist halt ihre Verpflichtung und wenn sie zweimal nicht da waren, fliegen sie raus. Sondern du berichtest hier ja viel auf von dem, was auch wirklich passiert, wenn sie da sind, was sich zu Hause vielleicht auch schwer abbilden lässt. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, da ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, ich habe auch ein bisschen gelesen, was die Rolle der digitalen Medien spielt, auch während und nach Corona. Und es ist eben so, dass an den, sagen wir mal, prestigeträchtigen Universitäten man auch natürlich das gerne hat. Man ist da gern, die Campi sind auch schöner, da sind mehr Ressourcen im Spiel. Die Student Unions haben unfassbar tolle Bars und teilweise eigene Cafés, die betreiben. Da ist eine Menge los. Also die Campi sind sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich habe auch gelesen, dass dort natürlich die Studierenden einen anderen Habitus haben. Die wollen vor Ort, die wollen Austausch, die wollen da mit ihrem Pulli der Uni rumlaufen und in den, es gibt aber auch natürlich Colleges und Unis, die nicht so prestigeträchtig sind, wo vielleicht auch Personen, die nicht so viele Mittel haben, sind, die vielleicht sogar noch weitere Verpflichtungen auch haben, die vielleicht nebenberuflich studieren, die weitere Kind- oder Pflegeverpflichtungen haben, die eventuell dann auch mehr einfordern, dass digitale Lehre eine Rolle spielt. Da hat das einen höheren Stellenwert. Aber das Spektrum ist viel größer und das heißt auch die jeweilige Strategie, welche Rolle der Campus, die Räumlichkeiten, die Gebäude und auch das Digitale spielt, wird sehr, sehr institutionsspezifisch festgelegt. Mit den Studierenden natürlich zusammen, weil die können einem ganz genau sagen, was sie erwarten. Die haben eine sehr bewusste Entscheidung für die Universität getroffen. Viel bewusster, würde ich sagen, als die Entscheidung, sich in Deutschland für einen Bachelorstudiengang einzuscheiden. Über die Breite gesprochen.
Community Werbeblock.
Wie kommt das Neue in die Hochschullehre? Das Neue kommt in die Hochschullehre, indem digitalen Tools der Weg in die Hochschullehre geebnet wird, indem innovativ gedacht wird, indem vernetzt gedacht wird. Eine Möglichkeit, das Neue in die Hochschullehre zu bringen, ist das Tool NeoPaper des Unternehmens Edneo AG. Mit NeoPaper können akademische Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, aber auch Seminararbeiten als Projekt gedacht werden. Das Tool erhöht die studentische Partizipation, erhöht die digitale Barrierefreiheit, erhöht die Kollaboration zwischen Studierenden und Betreuenden und stärkt die Future Skills der Studierenden. Mit dem Tool wird eine Abschlussarbeit als Projekt gesehen mit Startdatum, Enddatum und verschiedenen Aspekten, die innerhalb des Tools beachtet werden müssen. Das Tool hilft dabei, Meilensteine einzuhalten. Das Tool hilft dabei, eine Guideline zu bekommen und durch KI können innerhalb des Tools auch Gliederungen und Fragestellungen entworfen werden, generiert werden, die dann entsprechend umgesetzt werden. Damit kommt das Neue in die Hochschullehre. Man muss es nur zulassen.
Talking about Campus. Einer der eindrucksvollsten ist definitiv das Imperial College. War mir vorher nicht so bekannt, aber es ist eine sehr prestigeträchtige Universität, fokussiert auf MINT plus Medizin, mitten in London, eigentlich eine der bestgelegenen Universitäten, gehört auch zu den Top-Unis, ist auch in der angesprochenen Russell Group drin und da sind wir mehr auf die hochschuldidaktische Ebene gegangen. Wir haben vorher mit einzelnen Lehrenden gesprochen, das war auch war zufällig, aber irgendwie dann ganz gut. Wir sind von der Mikroebene der Lehrenden jetzt quasi bei der Meso-Ebene der hochschuldidaktischen Einrichtung und das Imperial College hat einen quasi so ein Center for Teaching and Learning, das haben wir in Deutschland auch, nur hier hatten wir das Spannende, wir haben quasi den Leiter der Studierendenprojekte. Das ist dort eine Abteilungsleitung, der setzt Studierendenprojekte um, Forschungsprojekte, die Studierende machen können, aber auch eben das Aktuellste, was er hatte, quasi war das Student Shaper Programm, das er mitgebracht hat, wo Studierende mit Lehrenden, das gibt's auch an der FU Berlin, gemeinsam für ein halbes Jahr ein Projekt umsetzen können. Eigentlich fokussiert er im Sommer, wo ein bisschen weniger Vorlesungsbetrieb ist, ein Projekt, was sie umtreibt, was mit der Lehre zusammenhängt. Da können sich bewerben, kriegen tatsächlich überall, wo Studierende solche Projekte umsetzen, sind die bezahlt. Die würden stattdessen sonst was anderes machen in den Semesterferien. Die kriegen etwa 1.400 Euro im Monat, um das für 2-3 Monate ein Projekt mit einer Lehrperson zu machen. Das sind die Lebenshaltungskosten von London, die da angelegt wurden, um Lehrprojekte zu machen. Zum Beispiel, welche Rolle spielt KI in meinem Fach? Und das probieren wir aus und am Ende stellen wir vielleicht ein neues Modul. Lehrpersonen und Studierende zusammen. Das wurde uns dort präsentiert vom Abteilungsleiter. Das müsste Mike Streule gewesen sein, mit einem deutschen Nachnamen, aber war kein Deutscher. Und in der gleichen Einrichtung des Hochschuldidaktischen Zentrums der Uni ist auch die Forschungsabteilung zu Lehre. Also die Bildungsforschung ist direkt drin und die sitzen auf dem gleichen Flur und es ist einfach, ich habe das noch nie erlebt, wie eng gekoppelt Forschung zu Lehre und Bildung ist mit gleichzeitig denjenigen, die es umsetzen. Sehr, 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 sehr spannend fand ich dort. Das müsste Luke McCrone gewesen sein, der dort quasi Postdoc ist, der zu Räumen, Architektur, Hochschulräumlichkeiten, Lehrräumlichkeiten promoviert hat und das war ein Praxis bezogenes Promotionsprojekt. Er hat Räume designt mit Studierenden zusammen, die tatsächlich dann gebaut wurden, und er hat es beforscht, wie es wahrgenommen wird, und quasi das war sein Promotionsprojekt. Also er hat als Mitarbeiter dieser Serviceeinrichtung dort promoviert an einem Projekt, wo wirklich was gebaut wurde und nicht erstmal verkopft, sondern er hat diese Beteiligungsprozesse umgesetzt. Er hat das beforscht, quantitativ, qualitativ, und am Ende deiner Promotion hat er nicht nur eine Promotion gehabt, sondern 3 Hörsäle und Seminarräume waren neu gebaut, neu konzipiert. Sein Hauptergebnis war, und das finde ich spannend, das kann man sich auch wirklich mal mitnehmen, dass das Wichtigste gar nicht die Lehr- oder Seminarräume sind, aber auch nicht irgendwelche Gruppenräume irgendwo in der Bibliothek, sondern der Space direkt vom Seminarraum oder vom Hörsaal, wo die Studierenden rauskommen und einfach noch 1-2 Aspekte mit Kommilitoninnen und Kommilitonen besprechen wollen oder vor der Veranstaltung ganz kurz nochmal sich absprechen wollen, wer denn jetzt was genau präsentiert oder wo man sich in der nächsten Woche mal zur Gruppenarbeit verabredet. Und da haben die einen besonderen Wert drauf gelegt, und das war sein Hauptergebnis, und die meisten Ressourcen des Neubaus gingen in die Räumlichkeiten. Man fällt aus dem Hörsaal raus und da einfach wirklich Gruppentische, Standing Desk, ganz viel technische Möglichkeiten, verrückbare Tische, Stühle, Räume, diese ganzen bunten Sachen, die ja angeschafft wurden die letzten Jahre, nicht in einen Gruppenarbeitsraum mit einer Tür zu haben, sondern in der Lobby vor dem Seminarraum. Total spannend, kann man mal nachschauen, was die dort machen. Für mich spannend einfach, wie nah die Forschung zu Hochschullehre mit der tatsächlich Gestaltung der Hochschullehre zusammenrückt, und jetzt nicht nur pro forma, sondern die sitzen nebeneinander. Die hätten sich nicht vorstellen können, das Meeting zu machen, nur von der hochschuldidaktischen Person oder den anderen Forschenden. Das haben die gemeinsam gemacht, und das war ultra spannend. Der O-Ton gibt ein bisschen einen Eindruck, nämlich was für sie besonders die Qualität an Lehre auszeichnet. Wir haben ganz viel zur Qualität von Lehre gesprochen und was aus ihrer Sicht, aus so einer vielleicht auch Serviceeinrichtung, wichtig ist, wenn es um Lehre geht. Und wir hören einfach mal rein.
I think quality is around allowing the students to develop their own passion and interest in learning and for creating knowledge for themselves. And I think it's all about creating an environment of partnership for students to facilitate that. So I think that's kind of what quality is. Richard, do you want to add anything, or I don't know? Is that good for a definition of quality of teaching?
I think big question. I think alongside that, saying, going back to the definitions of partnerships, so having something that is valuing the different expertise within the different stakeholders, so the teachers, the students, the administrators, whoever else is involved in that kind of holistic education offer. And I guess the other thing around that is creating education is as inclusive as possible. So, having been around different universities in a few different countries, there's different interpretations of what that means. Mm-hmm. Some are focused much more on accessibility of content, and others are focused much more on more holistically, what does it mean to be inclusive, you know, in terms of access to buildings, content, engaging with students who have a variety of different specific learning differences. So a much more kind of broad idea of what inclusive learning teaching means. So I guess without that part of it, for me, I think it's hard to have quality education.
I guess the only thing I'd quickly add to that is if you look at our strategy back in 2017, the learning teaching strategy that Mike's mentioned a few times, one of the main pillars was not necessarily getting rid of passive lecture-based pedagogies, but moving more towards active learning pedagogies. So more interaction in the classroom, both with technology and the teacher. And a lot of what we've tried to do with the spaces on the campus is to rethink how the spaces have kind of crystallized those very passive pedagogies, moving away from that and designing spaces that are more akin to collaborative pedagogies or interactive pedagogies. So I think when we're thinking about quality of our definition of imperial of quality teaching, we have increasingly through the years, and I think successfully to an extent, tried to move more towards active learning pedagogies. I don't know what the equivalent language would be in Germany, but
participatory processes, right? Where students are participating in learning rather than being receivers of teaching.
Right.
I think it's really important about quality.
And I was just quickly going to say, in reflecting many of the philosophies behind student partnership are comparable to many of the philosophies behind that type of teaching and learning, which is relationship building. It's getting away from a teacher being perceived as the kind of guardian of knowledge and credit stood up at the front of the room to someone you can actually interact with and form a relationship with and co-construct knowledge with.
Yes.
So there's parallels there, which I only drew today, sat here, but are actually really important to highlight.
I think as from Imperial's position as a STEM, a leading kind of STEM university, I think all of what Richard and Leek and Ira said is hopefully true, and it all happens in the context of kind of world-class kind of cutting-edge research, boundaries of science, boundaries of medicine, that kind of thing. So it's facilitating all of that learning at the very limits of knowledge, really. Mm-hmm. In terms of sort of STEM disciplines, really, because we want to produce and create students that are real innovators at the cutting edge of science and technology and medicine, so that they can go and solve kind of big problems, basically.
Yeah.
Climate change, global health, all these big societal questions, right?
Ja, also das waren quasi O-Töne des Leiters der Abteilung für die Studierendenprojekte, Mike Streule dann und eben Luke McCrone und Richard Beatty dort stärker in der Forschung zu Lehre sind und sich mit auch Räumen auseinandersetzen. Ich habe im Imperial College drei Sachen, die mich tatsächlich bis heute prägen, mitgenommen. Wie lange es anhält, weiß ich nicht. Und zwar tatsächlich will ich die einfach mal in den Raum werfen und dann gehen wir weiter. Erstens, der Leiter des dortigen Centers for Higher Education Research and Scholarship, also der Beforschung von Lehre, Professor Martin Kingsbury, hat immer wieder betont, was ist eigentlich das Higher in Higher Education? Also das ist dort tatsächlich etwas, womit man sich wirklich beschäftigt. Also Education ist klar. Und Bildungsverständnis haben wir in Deutschland genug. Aber wenn wir das Hochschulbildung, was heißt das hoch bei Bildung? Da können wir uns alle mal, glaube ich, mit beschäftigen. Ich, auf jeden Fall halt das bei mir sehr, sehr nach. Zweitens, parallel war ich immer auf den Universitätswebsites, wenn sie uns was präsentiert haben. Und überall, wo ich war, selbst an diesen prestigeträchtigen, forschungsorientierten Universitäten, ist immer die Rubrik auf der Website Studierende oder Study oder Learn oder was auch immer, ist immer als erstes ganz oben links. Auch beim Imperial College, die sich vor allen Dingen über Forschung definieren. Study immer links und dann kommen wir auch relativ schnell zu den entsprechenden Studienprogrammbewerbungen. Da wird gar nicht groß viel drumherum gemacht. Das fand ich sehr eindrucksvoll. Auch die Qualität der Websites, das ist dort das Aushängeschild. Bin ich mal auf eine fehlerhafte Website gestoßen. Das kennen wir, glaube ich, an deutschen Hochschulen mehr. Und das Dritte, die reden ja hier von ihrer Strategie, ihrer Lehrstrategie. Und das Krasse ist, dass die Abteilung, die sich mit der Hochschuldidaktik beschäftigt, diese Strategie, obwohl sie schon jetzt mittlerweile 5 Jahre alt ist, tatsächlich fast auswendig können. Die haben immer regelmäßig die Seite, wo das steht, zitiert. Und das wird auch über Vice-Chancellors und Vice-Presidents, wenn die Amtszeiten enden, hinweg gelebt tatsächlich von der Abteilung. Und es liegt daran, und das kann man ja eigentlich kaum glauben in Deutschland, die Projekte, die sie dort initiieren, zum Beispiel die Student Shaper Programm, ko-kreative quasi Projekte zwischen Studierenden und Lehrenden, sind zeitlos. Haben wir gefragt, ja, was ist denn, das läuft nicht, wenn das nicht gut läuft, würde das denn enden? Das konnten sie gar nicht beantworten. Also die Frage nach Zeithorizonten wurden nicht beantwortet, außer natürlich, es wird negativ evaluiert. Wir hatten das Thema Feedback-Kultur. Ansonsten läuft das für immer. Solange die Finanzen stimmen und genug Studierende zahlen, läuft das für immer. Das ist ja scheinbar undenkbar. Als wir dann die deutsche Perspektive eingebracht haben mit unseren 3-Jahres-Projekten, wo man das erste Jahr erstmal versucht, die Stelle zu besetzen, ein Jahr arbeitet man und im letzten Jahr schreibt man den Abschlussbericht oder den Folgeantrag, jetzt ganz, ganz plakativ hier formuliert, da haben sie gesagt, aber was kommt denn da, also die haben dreimal gestottert, gefragt, was kommt denn da, warum denn? Also warum macht ihr das denn so? Also habt ihr keine Lehrstrategie? Dann haben wir denen erzählt, ja, haben wir auch, aber das ist halt eher ein Papier, was so alle mitnehmen soll, aber das ist jetzt nicht gekoppelt mit den lehrbezogenen Projekten, weil das ist ja nicht gekoppelt mit den Drittmittelförderlinien, fanden die sehr, sehr irritierend. Ich glaube, die haben, das hat wirklich manche eher verstört, als wir aus dem deutschen System berichtet haben, aber das kann man sich mal mitnehmen, was das bedeutet, wenn wir immer nur die kurzfristigen Projekte machen. Gut, wir müssen aber weitermachen im Programm, Franz.
Ja, aber ich lasse mich ja nicht hetzen. Ich habe noch eine Nachfrage, nämlich du sagtest zum Anfang so diese Beschäftigung mit Higher, ja, in Higher Education und andererseits diese Serviceorientierung. Bei mir hat das Resonanz erzeugt mit einem Gedanken zu Partizipation, den ich immer wieder habe, dass wir in Deutschland sehr viel darüber legen, nicht fachlich, sondern im Ganzen drumherum, Studierenden ganz viel abzunehmen. Also die kommen an den Campus, kriegen Universitätsführung, Bibliotheksanführung, fertige Stundenpläne und so weiter. Ganz viel von dem, wo man vielleicht sagen könnte, das gehört eigentlich dazu, sich an der Hochschule einzuleben, kriegen die vorgekaut. Da können sie dann keine Fehler mehr machen sozusagen. Und das habe ich sofort gedacht, ja, das nimmt doch eigentlich dieses höhere Bildungsverständnis auch so ein bisschen weg und fokussiert so sehr auf das Fachliche. Steckte das auch hinter so Higher Education, dem Higher Beschäftigen? Also was können wir den Studierenden insgesamt zumuten? Oder ist das eine andere Diskussion?
Ja, ich würde es gern konkret hier mit dem Imperial College beantworten, wo ich ja gesagt hatte, dass dort die Forschung und das Wissen zu Lehre und Studierenden in der gleichen Abteilung ist, wo auch gleichzeitig Lehrentwicklung stattfindet. Und die wissen ganz genau, welche internationalen Studierenden, ob er aus dem asiatischen oder südostasiatischen braucht, welche Schwierigkeiten haben, auf dem Campus anzukommen, welche Personen mit unterschiedlichen Diversitätsmerkmalen in UK, mit welchen Hintergründen, mit welchem Alter, mit welchen Vorerfahrungen, in welchen anderen Bereichen, vielleicht eher des wissenschaftlichen Arbeitens. Das sind ja uns bei uns ganz ehrlich nur Bauchgefühle, dass bestimmte Studierendenkohorten mit wissenschaftlichen Arbeiten eher fremden als andere. Das sind bei uns alles Bauchgefühle. Da haben die uns auf einen Schlag Zahlen noch und nöcher zu präsentiert. Und dann gibt es eben ganz spezielle Maßnahmen und nicht einfach allgemein ein, ja, die Studierenden müssen ein bisschen betätschelt werden und wir machen noch einen Bibliothekskurs zum Thema Citavi, sondern ganz genaue Interventionen, die helfen sollen, dass alle auf das gleiche Niveau kommen. Aber kein allgemeines Menschenbild, das sagt, ach, die junge Generation, die kann ja nichts, die muss ja irgendwie, das ist ja gar, wir haben ja noch Examen und Diplomen und da mussten wir uns selber durchwurschteln, das können die nicht und die werden jetzt engmaschig betreut. Die haben ein anderes, würde ich schon sagen, Studierendenbild, was nicht so ein uniformes Bild ist, sondern einfach sagt, das ist super divers. Und es ist auch sehr divers. Man muss dazu sagen, Internationalität spielt eine große Rolle. Viel, viel mehr internationale Studierende in einem Seminarraum sitzen UK-Studierende, zur Hälfte internationale Studierende. Da stellen sich auch didaktische Themen ganz, ganz, ganz konkreter. Ja, kurzum, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr wissen, um diese Frage zu beantworten, was wir tatsächlich von Studierenden auch verlangen können, wie sehr wir sie alleine lassen können oder wo sie auch vielleicht selbstständig sein müssen. Das sind bisher, ganz böse gesprochen, trotz vieler Initiativen der Hochschul- und der Bildungsforschung, weiß man noch nicht so viel.
Okay, also Vincent Tinto hier in Reinform und nicht nur anekdotisch, als wir brauchen mehr Integration. Spannend. Okay, lass uns mal noch den Blick machen. Wir haben jetzt viel über Students as Partners gesprochen. Die Studierenden mal zu Wort kommen lassen. Und ich würde vorschlagen, zuerst unsere eigene studentische Perspektive. Wir hatten ja mit Saskia da eine Studentin mit in London und ein Teil der Delegationsreise, die auch wirklich viel mit organisiert hat. Also nicht so alibimäßig eine Studentin dabei, sondern einfach voll mit im Team integriert. Mal wie ihr Eindruck war. Und dann hören wir gleich nochmal zwei O-Töne aus London direkt dazu.
Die Antwort auf die Frage ist mir echt nicht leicht gefallen. Was mir allerdings besonders im Hinterkopf geblieben ist, ist die Stellung und die Power, die die Studierenden im Hochschulleben in UK haben. Dies war vor allem nochmal im Gespräch oder wurde vor allem nochmal durch das Gespräch mit drei Studierenden der University of London deutlich, die ganz erstaunt waren, wie wir Hochschule bei uns in Deutschland leben und was wir in die Hochschule bringen. Ein Beispiel ist hierfür die wesentlich ausgeprägtere Feedback-Kultur, nicht nur in Form von Rückmeldungen auf Hausarbeiten seitens der Lehrenden, auch im Hinblick auf die Evaluation der Vorlesungen und Seminare seitens der Studierenden. Dadurch haben die Studierenden einen wesentlich größeren Einfluss auf das System Hochschule, meiner Meinung nach. weswegen sich die Frage gestellt werden muss, welche Stellung ihnen zugeschrieben werden kann und auch welche ihnen zugeschrieben werden sollte. Damit zusammenhängend sollte natürlich auch die wesentlich höheren Studienkosten beachtet werden, durch die die Frage, denke ich, nochmals mehr Bedeutung bekommt.
Genau, und Saskia hat ja angesprochen, wir waren auch bei der UCL, das ist das University College London, auch sehr prestigeträchtig, und dort hatten wir die Gelegenheit wirklich, das wird dort auch organisiert, es gibt ein Team, das die Studierendenbetreuung hat, das heißt, die haben das organisiert, und wir waren dann alleine, ohne Hochschulpersonal, mit Studierenden, die eben an diesen partnerschaftlichen Projekten teilgenommen haben. Das gibt's an mehreren Hochschulen, diese Ansätze. Eine Lehrperson mit einer Studierenden organisiert etwas für etwa 2-3 Monate und verbessert die Lehre. Und mit diesen Studierenden, die dieses Programm durchlaufen haben, durften wir uns unterhalten. Und auch die haben wir gefragt, was ihnen besonders wichtig in der Lehre ist und was auch für sie Qualität der Lehre bedeutet.
I think that the possibilities for student participation at my university are really good. I'm in a quite small department where we study classics, so I know my lecturers very well, and we're all quite a small, quite tight-knit class, so they often take our feedback and really incorporate it into their teaching. For example, last week we had a feedback form and I said that we had too much Latin to learn on a weekly basis, and they changed it and they made it smaller for the next part of term. I think that the teachers also care about how the students perceive them and about how they appear and act as teachers. It's not just research for them. I think that I know from talking to a few of them that they really actually enjoy the teaching element of it. I think that feedback is an important part of that.
I think it's pretty much the same for me. Because students usually have a lot of the chance to actually talk about what they think about the teaching content and what they think about the support they get. And a lot of the lecturers actually take the module feedback really seriously. And they will make some change in the next academic years. And also some students, for example, if they are a part-time student, they stay for like 2 years, they will come to actually going back to check whether this is the kind of change they want to see. And even if during the teaching period, if students want like additional help or additional support, they can always like reach out to the teaching assistant and then get some sort of like response from their motivators. So in a way, I would say the channel is multiple and very effective in a way. Yeah.
Stell dir das mal vor, Ronny, in Deutschland, auf Deutschland bezogen, Studierendenvertreter vom, was weiß ich, FZS oder so, die explizit die Feedback-Kultur zwischen Lehrenden und Studierenden loben. Für wie wahrscheinlich würdest du das halten?
Wenn es für jedes Seminar, jedes Modul, jeden Studiengang extra auch eine Studierendenvertretung gibt, die sogar gewählt ist aus der Gruppe der Studierenden, dann halte ich das für wahrscheinlich und nicht nur auf hochschulweiter Ebene. Man kann sich dann aber auch ausmalen, was es bedeutet für studentische Beteiligung, wenn auf allen Ebenen Studierende es gewohnt sind, dass da ein Student Rep ist, der die für die spricht. Side Fact, die werden sogar dazu trainiert. Also die Frage, ja, inwiefern spreche ich denn für alle? Inwiefern kann ich die Perspektiven der anderen abfragen? Wie kanalisiere ich das zu meiner eigenen Aussage vor der Lehrperson? Dazu werden sie trainiert quasi. Das hat auch einen hohen Stellenwert im CV, wenn man diese Aufgabe mal übernommen hat auf den unterschiedlichen Ebenen. Ganz spannend. Ich weiß ja auch, Franz, dass du dich damit beschäftigst, wie man Studierende befähigt zu Partizipation. Und jetzt stell dir mal vor, dass ich nicht direkt ins kalte Wasser, das zum ASTA-Vorsitzenden quasi gewählt werde, ins kalte Wasser geschmissen, sondern ich davor vielleicht mal für ein Seminar mal Vertretung war oder mal für ein größeres Modul, vielleicht aber auch in meinem Fachbereich. Und irgendwann werde ich dann tatsächlich auch in die Lage versetzt, im Hochschulentwicklungskontexten mal zu sprechen. Ich halte das für sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass Studierendenpartizipation gelingt, wenn man das von klein bis groß so schrittweise leben lassen kann? Oder würdest du sagen, nein, nein, der deutsche Ansatz ist genau richtig, wir machen die Vollversammlung der Universität mit 30.000 Studierenden, wo etwa ein paar Prozent an der Wahl teilnehmen und dann haben sie ihre eigenen Hochschulgruppen, ihre eigenen Räume und leben in ihrem manchmal vielleicht auch eigenen, also sehr zugespitzt ausgedrückt, in ihrer eigenen Studierendenpartizipationswelt. Was denkst du?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass wenn wir wirklich wollen, dass das deutsche Bildungssystem auch auf jede Hochschule einzeln bezogen partizipativ ist, dann muss es einen Weg dorthin geben, der nicht politisch ist. Und das ist ja das, was du gerade eben skizzierst. Das meiste, was wir an Partizipation erleben, ist hochschulpolitisch. Die meisten VertreterInnen gehen einen klassischen Karriereweg über Fachschaftsrat, Fachschaft, AStA, Studierendenparlament und verbringen dort auch sehr viel Zeit, bis sie so weit sind, dass sie von sich heraus, aus dem eigenen Habitus heraus sozusagen, auf Augenhöhe mit anderen Akteuren diskutieren und sprechen und das für selbstverständlich wahrnehmen. Und das sorgt dafür, dass, also ich hatte mal einen Vorgesetzten, der hat überspitzt von Berufsstudierenden gesprochen. Ja, dass wir oft haben, dass studentische Interessen vertreten werden von Studierenden, die über viele Jahre diese hochschulpolitische Perspektive innehaben und selber vielleicht gar nicht mehr tagtäglich in ihrem Semester in Lehrveranstaltungen sitzen. Das ist einfach die Struktur. Die Menschen, denen das so passiert, sozusagen, sind in diesen Strukturen groß geworden. Ich meine das gar nicht despektierlich denen gegenüber, aber es ist dann etwas anderes, als wenn Studierende für ihr Seminar stellvertretend sprechen, für dieses Seminar irgendwie mandatiert sind, dazu auch etwas zu sagen. Das ist auch etwas, was in meiner Dissertation sehr stark rauskommt, wenn ich sie denn bald irgendwann mal veröffentliche, dass Studierende ganz oft Bedenken haben, ihre Meinung zu äußern, weil sie denken, sie sind ja nicht die Richtigen dafür. Sie konnotieren das auch ganz oft fachlich. Also sie denken, ich bin ja gar kein guter Student, also kann ich auch feedbackmäßig jetzt nichts zur Qualität der Lehre sagen. Das sollen die machen, die die Einsen schreiben, was ja irgendwie Quatsch ist. Aber das ist so die Selbstwahrnehmung. Und deswegen glaube ich, können wir von diesem Students as Partners Ansatz und der Qualifizierung von Studierenden dorthin wirklich aus Großbritannien, aus London eine Menge lernen zu, wie funktioniert Partizipation, wenn man es eben nicht nur als politisches Mandat versteht.
Ja, vielleicht zu den Berufsstudierenden ist es so, dass wenn man hochschulweite Funktionen hat, also quasi Student Rep ist für die gesamte Universität in unterschiedlichen Funktionen, man dort für ein halbes Jahr auch das hat. Also man ist für ein halbes Jahr, kriegt man sogar auch Geld, quasi das, was den Lebensstandard in London deckt, das ist schon ordentlich. Und es ist aber für ein halbes, so wurde es uns erzählt, für ein halbes, maximal ein Jahr begrenzt quasi. Und natürlich auch ein intensives halbes bis ein Jahr. Es wurde kritisiert, dass das vielleicht zu kurz ist und Dinge wirklich zu bewegen. Gleichzeitig haben wir auch mit Personen gesprochen, die diese Rolle innehaben. Ein sehr intensives Jahr ist fast schon intensiv wie das Studium. Also wenn man es gewohnt ist, ein Jahr intensiven Master zu haben, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen darauf einstellen, was es bedeutet, jetzt für ein halbes Jahr diese Rolle inne zu haben. Vielleicht hat man ja aber auch wirklich dann Strategien, die darauf ausgerichtet sind, in diesem halben Jahr bestimmte Dinge voranzutreiben und nicht einfach nur nach 3 Monaten mal zu überlegen, was eigentlich die Rolle für einen bedeutet. Plus, es ist tatsächlich sehr prestigeträchtig, auch für die eigene Karriere, auch außerhalb der Universität später, dass man diese Rolle hatte. Und da will man ja auch nicht sagen, ich habe die nur gemacht, sondern ja auch davon berichten, erzählen, auch das Nutzen fürs Netzwerk aufbauen. Das ist ja legitim, aber es ist Zeit, alles immer wieder auf diese Student Experience aus meiner Sicht ein. Also selbst diese Rolle inne zu haben, ist einfach sehr, sehr intensiv und auch spannend. Man kann das auch kritisch sehen, aber diese Berufsstudierenden gibt es dort, aber in einem ganz anderen Ausmaß.
Genau, es ist ja auch Teil theoretisch und eben dann, wie du hier zeigst, auch praktisch des Students as Partners Ansatzes, dass man sagt, okay, die Studierenden sollten dafür dann eben auch entlohnt werden. Das kann monetär sein. Wir in Deutschland kennen die Diskussion ja teilweise auch über Form von Credits oder Anerkennung, was ja auch aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist. Also ich bin vielleicht auch einer dieser Berufspartizipationsstudierenden gewesen, auch wenn ich mein Studium dadurch nicht verlängert habe, aber ich war mein komplettes Studium Studierendenvertreter auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich würde sagen, da habe ich mehr gelernt als fachlich im Studium. Und es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass ich diese Bildungskarriere gemacht habe und jetzt zur Partizipation promoviere. Aber das ist ja selten. Die meisten machen das wirklich richtig, richtig on top. Bei denen kommt das hinzu. Man führt ganz viele Diskussionen ja mit Studierenden dann, die irgendwie tragende Rollen in Fachschaftsräten nehmen oder so zu. Kannst du das noch weitermachen oder kommt die Abschlussarbeit oder das die Finanzierung des Studiums, der Job dazwischen und dann geht dieses Ehrenamt nicht mehr? Und das sehen wir ja in diesem Students as Partners Ansatz schon anders. Da wird wirklich überlegt, wie können wir das so einbinden, dass es eben entlohnt wird und dass es passt. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass wir das hier dann auch nochmal praktisch gesehen haben.
Ja, vielleicht noch als Nachschub. Also in UK wurde das dann Sabbatical genannt und vielleicht übersetzt sowas wie Partizipationsfreisemester. Es gibt ja Forschungssemester, Partizipationsfreisemester. Das ist schon ein ganz spannender Gedanke, wenn ich wirklich weiß, ich bin jetzt für ein halbes Jahr, das ist hier meine Aufgabe. Und die Leute sind auch, die leben dieses halbe Jahr. Also das sind Leute, die waren einfach total, die hatten einen vollen Zeitplan. Also wir konnten die gerade mal für 15 Minuten sprechen. Man kann sich vorstellen, da kommt auch eine Menge bei rum in diesem halben Jahr. Sehr, sehr spannend. Schwer gleich zu übertragen, aber mal interessant, wie es woanders läuft. Ja, wir haben auch noch natürlich einen weiteren O-Ton aus unserer Reihe, Franz.
Genau, Bonnie war ja noch mit, die selber auch zu Partizipation und Openness promoviert und kurz vor der Abgabe steht. Das heißt, die Dinge, die dort, die sie so theoretisch hat, können wir auch bald nachlesen. Und sie hat nochmal ihre Sicht auf der ganzen Delegationsreise zusammengefasst. Und ich würde sagen, da hören wir auch mal rein.
Was mich sehr überrascht hat, ist, dass der Students as Partners Ansatz in den Hochschulen, die wir in London besucht haben, sehr aus so einem serviceorientierten Gedanken gelebt wird. Also, dass wirklich Dozierende versuchen, die Studierenden bestmöglich zufriedenzustellen und sie als eine Art, ja, Kundschaft oder, ja, genau, eine Kundschaft betrachten, für die die Lehre bestmöglich realisiert werden muss. Und da hatte ich einfach den Eindruck, dass es manchmal dann doch eher Richtung studierendenzentrierte Lehre geht, bei denen möglicherweise sogar Studierende und ihre Stimme eine größere Relevanz haben als die der Dozierenden. Und ja, so den Blick, den ich auf Students as Partners habe, wo auch so demokratieförderliche Aspekte eine Rolle spielen, da eher weniger gelebt wird.
Ja, Bonnie geht ja hier nochmal ein auf so das, ihren Blick der Dinge und macht nochmal so ein bisschen deutlich, es ist ein anderes Hochschulsystem. Also es ist jetzt nicht einfach nur die Theorie von Students as Partners angewendet auf ein System wie unseres, sondern durch ein anderes System ist dort auch ein anderes Verständnis, glaube ich, von Students as Partners. Ich glaube, das macht es sehr deutlich. Wir haben insgesamt, finde ich, anhand der Feedback-Kultur, anhand von Ressourcenverteilung, anhand von Perspektiven, wie schauen wir auf Studierende und so weiter gesehen, das, was wir theoretisch nachlesen können zu Students as Partners, gibt es zumindest anekdotisch immer wieder auch wirklich erlebbar an den Hochschulen. Ob das jetzt für die Breite gilt oder so, das wissen wir natürlich jetzt nicht so genau. Was ich spannend fand, war, dass alle, die wir gehört haben, also Studierenden, Vertretung, JISC, Departmentleitung, Lehrende und so weiter, alle ein bisschen darauf schauen, wie können wir studierendenzentriert, Students as Partners, einzelne Dinge umsetzen. Also es ist jetzt keine Einzelaufgabe gewesen, dass irgendwie wir sagen, ja, gibt es besondere Studierendenvertretungen, die haben darauf zu achten oder sowas. Und damit würde ich sagen, bezogen auf Olivers Fragen vom Eingang, gibt es viele Changemaker, die darauf Einfluss nehmen, ob es funktioniert oder nicht. Es ist ähnlich, wie ich es für den Partizipationsdiskurs auch wahrnehme. Entweder machen alle mit oder es funktioniert nicht. Ja, also wir können nicht sagen, nur die Lehrenden müssen ihre Haltung ändern und dann haben wir mehr Students as Partners oder nur die Studierenden oder nur diese beiden Akteursgruppen, sondern insgesamt müssen alle, die da irgendwie an einem Change für eine digitale Students as Partners orientierte Lehre interessiert sind, vielleicht auch in Deutschland, müssen gucken, wie kann man Schritte dorthin gehen, wie kann man Dinge ausprobieren und wie können wir Ressourcen vielleicht auch dafür gut einsetzen. So habe ich jetzt das mal alles wahrgenommen, zusammengefasst. Ronny, habe ich was vergessen?
Nee, ich finde das schon eine super Zusammenfassung, wo eigentlich alle Teilaspekte dann auch reinfließen, die wir davor besprochen haben. Wir haben ja die übergreifende Frage Innovation in UK. Was können wir denn beim Blick über die Nordsee, was können wir lernen? Und wenn man das auf einer allgemeinen Ebene nochmal, aus meiner Sicht möchte ich dann nochmal zusammenfassen, wenn wir das ernst meinen mit dem höheren Stellenwert der Lehre und dass die Lehre nicht nur die kleine Stiefschwester der Forschung sein soll, sondern wirklich das, was auch manche sagen, Ehre für die Lehre, Exzellenz in der Lehre, die Bedeutung der Lehre, wenn die tatsächlich so immens sein soll, wie wir es gern hätten. Und ich glaube, in UK ist es so, dass sie einen hohen Stellenwert hat aus den ökonomischen Gründen, einfach gesetzt ist als Überlebensfaktor für die Universität. Das ist der Kernwirtschaftsfaktor der Universitäten. Dadurch hat die Lehre einfach eine enorme Bedeutung. Wenn wir das wirklich ernst meinen, dann müssen wir uns auch über die Konsequenzen Gedanken machen. Und in UK macht man das. Das bedeutet viel höhere Qualitätserwartungen auf allen Ebenen. Das bedeutet auch viel höhere auch Bewertungen. Also wir können ja nicht, also das Produkte müssen ja auch bewertet werden. Die Lehre wird gefeedbackt, evaluiert. Es gibt ein sogenannten Teaching Excellence Framework, wo ganz, ganz, ganz viel Monitoring und auch Daten dazu einfließen, wie die Qualität der Lehre wirklich ist. Und bis hin zu allen Ebenen, bis hin zur Website muss das hochqualitativ dargestellt werden, was man macht. Da kann man da nicht, wenn man sich irgendwelche nach Studieninformationen informieren will, gibt es dort keinen Fehler 404. Das hat schon Auswirkungen. Es hätte auch große Auswirkungen auf hochschuldidaktische Arbeit, dass man nicht nur eventuell in einen Methodenworkshop geht, sondern das braucht, wenn man am nächsten Tag wirklich vor Studierenden ist, die das erwarten. Es hätte Bedeutung für den Alltag der Lehrenden, auch die Vereinbarkeit mit der Forschung. Und es hätte auch in großen Auswirkungen dazu, wie ernst gemeint wir Hochschulentwicklung betreiben. Dass wir es langfristig machen, dass wir eine Strategie entwickeln, die nicht nur auf dem Papier ist, sondern in der Praxis. Und wenn wir, das können wir uns wirklich mal überlegen. Also wir wollen das hoffentlich. Ich würde das auf jeden Fall gerne wollen, aber wir fordern häufig einfach Bedeutung und Qualität und Ehre für die Lehre ein. Aber da müssen wir auch alles da mitgehen, was das für Konsequenzen hat. Und in UK sieht man, dass das weitreichende Konsequenzen hat. Und ich glaube, die Motivierten sind dazu in der Lage, aber es ist noch ein großer Prozess, alle Beteiligten, die nicht zuerst an die Ehre für die Lehre denken, sondern eher an die Bedeutung der Forschung, die mal mitzunehmen und was das dann bedeuten würde. Also das wäre tatsächlich ein maßgeblicher Change-Prozess, wenn wir da hinkommen. Ja, mit Konsequenzen, und die können wir ahnen. Wer das mal sehen will, was das für Konsequenzen hat, den können wir, glaube ich, bedingungslos empfehlen, mal nach UK zu fahren und sich dort an Hochschulen das anzuschauen. Das soweit.
Genau, vielleicht noch ein Abschlusswort. Es zeigt aber auch sehr deutlich, Students as Partners, studentische Partizipation, ist nicht nur etwas, was man als Mehraufwand mal reingibt, sondern etwas, was sich positiv auf Qualität von Lehre und Studium auszahlen kann.
Da würde ich hundertprozentig mitgehen. Und es ist sehr, sehr schwierig, den Deckel drauf zu machen, nach so viel Erfahrung und auch so viel, was man so auch ein, das wirft ja den gesamten Blick auf das eigene Tun auch durcheinander quasi. Aber wir haben versucht, bestmöglich mal einen Eindruck zu geben, wie es um die Qualität der Lehre und auch die digitalen Aspekte und auch die Beteiligungs, den Stand der Beteiligung an britischen Hochschulen, wie es darum bestellt ist. Das ist nur ein selektiver Ausschnitt, aber ich fand es persönlich einen unfassbar spannenden Ausschnitt. Es wird es auch nachzulesen geben beim Blog des Hochschulforums Digitalisierung. Wir werden hier noch einige Dinge verlinken, auch nochmal speziell zum Thema digitale Lehre und den Stand an UK. Da kann man sich austoben, nachlesen und im besten Fall vielleicht sogar selber mal hinfahren. Kontaktmöglichkeiten hätten wir, können wir auch nur zu raten, das mal zu tun oder woanders hin zu fahren. Mal gucken, wo unsere nächste Delegationsreise irgendwann uns hinführen wird. Vielleicht abschließend, Franz, wenn du es dir aussuchen könntest, wo würdest du denn gerne mal hinfahren? Nochmal nach UK oder doch woanders hin?
Oh, da fallen mir viele Sachen ein. Ich würde natürlich gerne nochmal hinfahren, mir die Sachen auch selber angucken. Ich würde mir gerne auch nochmal genauer die vielen deutschsprachigen Students as Partners Projekte angucken. Da gibt es ja auch einiges. Wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die laut darüber nachdenken. Mal gucken, wie da der Erfahrungsaustausch ist. Ich würde gerne auch gucken, wie gesagt, wie es so in anderen Bildungssystemen ist, die vielleicht wirklich gar nicht so westlich geprägt sind, wo auch Theorien, Bildungstheorien eine Rolle spielen, die ich jetzt persönlich gar nicht kenne. Da würde ich mir schon ganz gerne das ein oder andere nochmal anschauen. Genau. und vielleicht auch mal dahin, wo es schön warm ist. Ich würde gerne mal herausfinden, ob warmes Wetter zu mehr Zufriedenheit der Studierenden führt oder nicht. Ob da auch Faktoren sind, die wir gar nicht beeinflussen können. Ronny, was denkst du?
Da muss ich natürlich den tatsächlichen Fun Fact beisteuern, dass es Studierenden-Evaluationen mal ausgewertet wurden und dann korreliert wurde, wann Studierende eine Lehrveranstaltung besonders für besonders gut bewerten. Und die stärkste Korrelation hat tatsächlich, ob es an dem Tag, wo die Evaluation ausgehändigt würde, ob da das Wetter gut ist. Vielleicht ist die Qualität der Studierenden-Evaluation aber auch noch nicht gut genug. Ich würde auf jeden Fall gerne, also ich merke, habe in UK gemerkt, was für einen Einfluss das der gesamte Kontext hat, für wie Lehre ist. Und das finde ich einfach spannend. Also man taucht da so ein, besucht 3-4 Hochschulen und hat gleichzeitig taucht man in ein komplett anderes System ein und das will man verstehen, das macht einen neugierig, fast so, man will so eine Soziologie des Systems quasi machen und alles verstehen und danach lesen, das ist irgendwie liegt mir und deswegen würde ich gern mal, ich glaube, das müsste Estland sein, die ja insgesamt so stark auf digitale Transformation Wert legen und dann würde ich gern wissen, also eintauchen, was bedeutet das für Hochschulen, für Studierende, für den Arbeitsmarkt und immer wieder dieses Mikro, was man sieht, irgendwo sitzen, in irgendeinem Hörsaal, sich umgucken, Dinge feststellen, abgleichen mit, wie ist der gesamte Kontext quasi und muss auch sagen, dass das die spannendsten Gespräche waren, ja auch abseits der Hochschulbesuche untereinander, wo man einfach sich umgeguckt hat, wie läuft das hier, wie funktioniert hier alles, also das lohnt ihr sich dann auch wirklich irgendwo anders hinzufahren, sonst könnte man sich auch einfach über eine Videokonferenz treffen, aber den Gesamtkontext mal so zu verstehen und ein kleines bisschen Experte oder Expertin für so ein anderes System zu werden, das ist schon sehr schön. Mal gucken, wo wir dann am Endeffekt landen. Wir sind auf jeden Fall motiviert, irgendwo anders nochmal hinzufahren.
Genau, vielleicht auch so als spontaner Gedanke, wenn ihr uns jetzt zuhört und ihr denkt, oh, ihr macht das auch alles, Students as Partners habt ihr oder ihr wollt den nächsten Tag der Lehre mal zu dem Thema machen, ladet uns gerne ein. Wir kommen gerne vorbei, schauen es uns an, bringen ein paar Erfahrungen mit und vielleicht kann man es ja sogar mit dem Podcast-Format verknüpfen. Vielleicht können wir in so einem Tag der Lehre eine Podcast-Live-Diskussion zu Students as Partners an der Hochschule machen oder sowas. Würde mich freuen. Also wie gesagt, ladet uns ein, sprecht uns an. Gerne auch die anderen aus unserer Delegationsreisegruppe, die wirklich sehr fundiert Rückmeldung geben können zum Students as Partners Ansatz. Ich glaube, wir haben hier schon auch so ein kleines Mandat, dass wir es gerne ausbauen wollen im deutschsprachigen Raum. Es ist schon ernst gemeint zu sagen, die Innovation kann gerne nach Deutschland schwappen.
Super, von daher gucken wir uns die Reise hinführt und danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge. Wir freuen uns über Anregungen und Verbesserungen direkt unter dieser Folge oder auf dem Weg, der euch am liebsten ist. Falls ihr auch mal Gast in unserem Podcast sein wollt, tragt euch gerne in unsere Expertinnenliste ein, die wir in den Shownotes verlinkt haben. Außerdem suchen wir immer neue Beiträge für die Community-Werbeblock. Mit Ideen dazu könnt ihr euch einfach bei uns melden. Unser Jingle und Sounddateien kommen von Stefan Fischer.